Den Namen Fred Stein kennen vielleicht manche, seine Fotos aber sind bekannter. Alfred Einstein, bedächtig sinnend mit Blick zur Kamera, Hannah Arendt vornübergebeugt, zur Seite schauend, die Zigarette über dem Aschenbecher. Die gerade erschienene Biografie über Fred Stein ist jetzt Thema in Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel und der Autor der Biografie steht mir gegenüber, Daniel Siemens, Professor für europäische Geschichte an der Newcastle University in Großbritannien. Schönen guten Tag.
Ja, danke, Herr Hase. Guten Tag.
Vor diesem Buch, wie vertraut war Ihnen Fred Stein? Was war Ihnen vertraut?
Ich glaube, mir ging es wie den allermeisten, die einige Bilder von ihm mal gesehen hatten, ohne aber den Namen Fred Stein und damit zuzuordnen und auch die Person zu kennen. Und für mich war das ein reiner Zufall, dass ich für ein anderes Projekt einmal ein Bild Steins verwenden wollte, darüber dann mit dem Sohn in Kontakt trat und mich anfing, für die Geschichte des Fotografen hinter diesen berühmten Bildern zu interessieren. Ja, so bin ich, könnte man vielleicht sagen, fast als Fan zu diesem Projekt gekommen und jetzt auch eben dann der Biograf geworden.
1909 in Dresden geboren, 1933 vor den Nazis nach Frankreich geflohen, dann unter Schwierigkeiten in die USA gekommen. Etwa in der Mitte des Buches nennen Sie eine Reihe weiterer Exilanten und schreiben, jede dieser Geschichten wäre es wert, ausführlicher erinnert und erzählt zu werden. Wie exemplarisch, wie speziell ist das Leben von Fred Stein?
Es ist in vielerlei Hinsicht, was die Station angeht, relativ exemplarisch. Ja, es sind ja hunderte, tausende Leute geflohen aus Mitteleuropa, aus dem deutschen Sprach- und Kulturraum, wenn man so will, 1933 folgende. Viele erstmal nach Paris und viele von denen hatten dann eben Ende der 30er Jahre, gerade mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, große Probleme. Und auch nur ein kleiner Teil hat es dann geschafft, wie die Steins in die USA. Andere sind in andere Länder, Mexiko, Südamerika, Shanghai. Diese Stationen des, wenn man sie so wollen, politischen Flüchtlings Fred Stein sind relativ exemplarisch. Was aber, glaube ich, ganz besonders ist, dass wir hier einen Künstler, Fotografen haben, der das rein ja auch aus Zufall eigentlich wird. Denn er hat eigentlich Jura studiert, möchte Rechtsanwalt werden in Deutschland und er kommt zur Fotografie, weil er in Paris, wenn man so will, strandet, da nicht arbeiten darf, wie viele heutige Flüchtlinge ja auch, und sich irgendwie einen Beruf suchen muss, mit dem er sozusagen seinen Tag füllt und möglichst auch natürlich ein bisschen Geld verdient. Und bei ihm ist das eben dann die Fotografie.
Ein Mittel der Verständigung, wo auch neue Sprachen gelernt werden müssen, da hat es der Fotograf vielleicht leichter als ein schreibender Journalist. Und er trifft ja über die Jahrzehnte immer auf interessante Persönlichkeiten, ernährt sich denen, wie sie schreiben, als neugieriger Gesprächspartner, also gar nicht als Profi. Oder wie müssen wir uns das vorstellen, wenn wir das mit anderen Fotografen vergleichen?
Also wir sind da in der Zeit, wo die Fotografie groß aufkommt, auch für bürgerliche Kreise ein beliebtes Hobby wird, aber wo gleichzeitig das einzelne Bild noch einen Wert hat. Also gerade heute, wo fast jeder ein Smartphone hat und im Grunde unendlich viele Aufnahmen machen kann und wenn man einen Bekannten trifft, dann stellt man sich hin, macht ein Selfie zusammen. Das ist natürlich in den 30er Jahren, wo er anfängt, noch ganz anders. Ja, ich würde nicht sagen, dass er kein Profi da ist, sondern er hat offenbar die gute Gabe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ist auch ein interessanter Gesprächspartner. Und das übersetzt sich dann in die schönen Bilder, gerade bei den Porträts, die eben nicht gestellt wirken und die, wenn sie eben besonders gut gelungen sind, vielleicht auch eben das Charakteristische dieser Person, die abgebildet ist, gut zum Ausdruck bringen. Also da würde ich sagen, hat er sehr schnell eine Meisterschaft entwickelt. Wahrscheinlich nicht, weil er die Technik besonders gut beherrscht hat, der Fotografie, sondern weil er eben dieser empathische, damals ja auch noch sehr junge Mann war, der auch wusste, wovon er sprach und mit dem man sich gerne unterhalten hat.
Empathie auch als Rettung vor Heimatlosigkeit, das muss man ja auch sehen, wenn man die Geschichte von ihm und seiner Frau sich anschaut. Das waren ja zum Teil auch sehr prekäre Verhältnisse, das waren sehr unsichere Zukünfte. Die Biografie erzählt ja von dieser Heimatlosigkeit, ein unabhängiger Linker in Zeiten von Faschismus und Stalinismus. Dann, Sie nennen ihn einmal sozialistischen Antikommunist in den USA, Kompromisse, die er machen muss, als er in den 50er Jahren ein Angebot bekommt, in der Bundesrepublik Deutschland einen Bildband zu machen. Was können Sie über diesen Menschen sagen? Wem hat er die Treue gehalten?
In erster Hinsicht seiner Frau und seinen Kindern und offenbar auch ja, teilweise bekannten Leuten, mit denen er über Jahrzehnte befreundet ist. Und ich glaube, diese Freundesnetzwerke, das ist generell für Exilanten und Immigranten eben wichtig. Man braucht die für die Informationen in unsicherer Zeit. Man braucht die, wo man mal übernachten kann, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Und er bleibt, so interpretiere ich, seine Lebensgeschichte eben auch den demokratischen Idealen. Und die sind halt eher linksbürgerlich verhaftet. In einer Zeit, wo das relativ schwierig ist und wo bestimmte Illusionen und Träume, die er als junger Mann noch hat, natürlich dann die Jahrzehnte nicht überdauern, aber bleibt da eigentlich standhaft, was seine Grundüberzeugung angeht.
Sie weben an mehreren Stellen Betrachtungen über die Gegenwart ein zwischen Trump und bundesdeutschen Ereignissen, weil dieses Leben heute jenseits der historischen Faktizität uns eine Menge auch über die Gegenwart erzählen kann?
Es gibt relativ viele Biografien von Menschen seiner Generation mit den bekannten Stationen Paris, dann Marseille, dann in die USA gekommen. Und ich dachte, man kann die Geschichte nicht mehr so erzählen, wie man das lange gemacht hat, während um uns herum die Gewissheiten und ja, die politische und soziale Ordnung sich doch stark zu verändern scheint, um das mal neutral auszudrücken. Und gerade eben mit Blick auf die USA, ja, wo letztendlich Menschenjagden auf illegale oder vermeintlich illegale im Land stattfinden, war es mir eben wichtig, diese Dimension auch reinzubringen in das Buch. Technisch habe ich das so gemacht, dass ich hoffe, die Leserinnen und Leser eben mitzunehmen in die Entstehung, also die mir sozusagen über die Schulter schauen und eben auch mitkriegen, mit welchen Ereignissen ich mich nebenher beschäftige.
Der Erfolg kam eigentlich relativ spät. Wir haben 2013 eine große Retrospektive hier im Jüdischen Museum Berlin gehabt. Wir haben im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung gehabt. Das heißt, möglicherweise sehen wir heute in diesen Fotos etwas, was die Zeitgenossen vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben. Denn so richtig erfolgreich war er als Fotograf ja nicht.
Jein. Also das ist die Frage. Er ist sicherlich nicht erfolgreich zu Lebzeiten, wenn man daran denkt, wird er in den großen Museen ausgestellt? Ist er bei der Fotoagentur Magnum dabei? Nein, ist er nicht. Er ist aber für jemanden, der autodidaktisch in den 30er Jahren zur Fotografie stößt, nicht unerfolgreich, weil er schnell auch ausgestellt wird in Paris, weil er mit heute viel berühmteren Fotografen in Kontakt kommt und da auch anerkannt wird. Also wo er wahrscheinlich unerfolgreicher ist, das ist in den USA. Und das ist bisher, glaube ich, wenig gesehen worden, wie schwer es für einen deutsch-jüdischen Exilanten ist, der schon einen gewissen Namen hat, auch in der Zeit als Fotograf, aber trotzdem es irgendwie nicht schafft, aus dem, wenn Sie so wollen, Exilanten-Ghetto rauszukommen und eben für das allgemeine Publikum etwas anzubieten und dass die entsprechend seine Bilder kaufen. Hat einen großen Erfolg, 1947, ein Bildband Fifth Avenue über New York, der wirklich gut läuft. Und da denkt er auch, jetzt hat er den Durchbruch geschafft, jetzt hat er einen Namen, jetzt kann er Folgeprojekte anschließen, aber das passiert nicht. Und deshalb orientiert er sich im Laufe der 1950er Jahre stärker in die junge Bundesrepublik, wo man ihm mehr Interesse entgegenbringt. Aber das zeigt das Buch hoffentlich auch, sozusagen an der Lebensgeschichte des Exilanten weniger Interesse hat, als an den Fotos, die er produziert, weil er die Bundesrepublik in gutes Licht setzen kann.
Wenn wir Interesse an der Lebensgeschichte hinter den Fotos haben, haben wir jetzt Gelegenheit dazu, das nachzuvollziehen. Vielen Dank, Daniel Siemens, Autor des Buches Der Fotograf Fred Stein, ein deutsches Leben 1909 bis 1967, erschienen im Verlag Christoph Links. Kommende Woche, Donnerstag, 26. März um 19 Uhr, wird das Buch im Jüdischen Museum Berlin vorgestellt. Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.